Hallo und herzlich willkommen zum letzten Peer-to-Peer-Café des Jahres 2025. Und heute haben wir uns ein bisschen was Besonderes einfallen lassen, denn wir machen wieder ein 10 in 10, allerdings nur mit uns beiden. Hi Thomas.
Hi Lars, genau. Wir waren super faul für die letzte Folge und haben euch da draußen die Arbeit machen lassen und haben uns die Fragen einreichen oder ihr habt uns die Fragen eingereicht und versprochen, und es ist auch so, ich kenne meine Fragen nicht und Lars kennt seine nicht, weil ihr habt nämlich zwei Umfragen gekriegt und da haben wir jeweils die Fragen für den anderen gesammelt. Ich bin gespannt, Lars, was du zu den 18 Fragen sagen wirst gleich.
Ja, bei dir sind es 11 geworden und ich muss ja zugeben, ich kannte bis vor einigen Minuten selbst deine Fragen nicht, weil ich nämlich gerade erst reingeschaut habe. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo überhaupt die Tabelle ist, die ich schon wieder geschlossen habe.
Ja, das heißt heute eine total ungeskriptete Folge, gut, bis auf die Fragen. Werden wir total spontan aus der Hüfte raus antworten und euch mal erzählen, was ihr vielleicht hören wollt oder auch nicht. Ich bin auch gespannt. Ich bin schon ganz nervös, Lars. Ganz
wuschig. Ja, genau. Ihr kennt ja auch das Konzept vom 10 in 10. Also wir versuchen natürlich in der einen Minute zu bleiben, aber es wäre natürlich auch ein bisschen unfair, wenn wir das deswegen jetzt ja irgendwas auslassen würden oder so. Das machen wir nicht, also wenn es ein bisschen länger wird. Aber wir werden zumindest die Zeit stoppen und mal sagen, wie lange wir gebraucht haben für jede Antwort, damit wir mal einen Vergleich haben und einfach mal das Gefühl zu kriegen, wie stressig das denn für die CEOs ist, die hier ständig in einer Minute bleiben müssen, um ihren Marketing-Quatsch an den Mann zu bringen.
Wobei, weißt du, Lars, eigentlich haben die CEOs das viel besser, weil die kennen 5 Fragen von den 10. Wir kennen ja überhaupt keine.
Das stimmt, ja. Genau, das ist eine erhöhte Schwierigkeitsstufe, aber ich bin mir sicher, das meistern wir trotzdem irgendwie.
Ja, wir sind ja auch Profis, ne?
Genau.
Dann legen wir los.
Gut, wer fängt an?
Ich fange an, weil ich muss eh viel reden. Ich habe ja die meisten Fragen dir zu stellen. Du darfst mir antworten. Okay. Dann legen wir los. Ich habe die geclustert mehr lassen von Gemini, die Fragen. Und wir fangen an mit dem ganzen persönlichen Finanzen- und Investitionshistorie von dir, Lars. Die erste Frage, die kommt von Alex. Da Alex will gerne wissen von dir, als du begonnen hast zu investieren, hast du dafür dein Erspartes bzw. deine Sparquote genutzt? Oder gab es einen größeren Startbetrag, zum Beispiel ein Erbe oder ein Sparbuch deiner Eltern?
Ja, es gab tatsächlich ein Sparbuch von meinen Eltern. Allerdings hat mir das nicht viel genützt, weil ich das nämlich komplett für meine erste Wohnung meiner Frau damals für die Einrichtung genutzt habe. Das heißt also, das habe ich nicht fürs Investieren genutzt. Nee, ich habe vollständig bei Null angefangen, kann man sagen. Ich habe tatsächlich komplett von der Sparquote alles aufgebaut und habe dann halt versucht, einfach meine Sparquote immer zu erhöhen, auf der anderen Seite immer mehr Geld zu verdienen. Ja, und damit halt das Portfolio aufgebaut, was man heute sieht.
Siehst du, ich dachte, Lars, du hast dein erstes Geld für ein Auto ausgegeben, das dein Bruder an die Wand gesetzt hat oder irgend sowas.
Nee, das ist natürlich eine Geschichte, die jetzt nicht öffentlich ist. Die musst du leider rausschneiden.
Die hast du schon mal öffentlich erzählt, glaub mir.
Ach so, aber das war aber nicht mein Auto.
Ey, weißt du.
Mein Auto, nicht mein Geld, also da war ich raus.
Okay, ich schneide dich raus, kein Problem. Aber ich bin mir fast sicher, dass du so eine Story mal erzählt hast, ja.
Nee, nein, da musst du nicht rausschneiden, der hört eh nicht zu, alles gut. Passt schon.
Gut. Du warst super schnell, 30 Sekunden, Respekt, Gratulation. Prägnant und kurz.
Ja, siehst du, da habe ich das schon mal geschafft. Leider muss ich die Frage jetzt auch an dich zurückgeben, weil der Alex hat nämlich, wie schon vermutet, die gleiche Frage bei mir gestellt. Deswegen, ja, als du begonnen hast zu investieren, hast du dafür dein Erspartes oder genutzt oder hast du eine bestimmte Sparquote gehabt, die du dann aufgebaut hast?
Nee, tatsächlich habe ich auch eher mit Sparquoten gearbeitet. Meine erste Berührung war ja mit Aktien, dann das Thema Firmenaktien von damals von Siemens während meiner Ausbildung. Und dann nebenbei, damals gab es noch den neuen Markt oder vor dem neuen Markt, da gab es die ersten Fonds, habe ich in Fonds dann gespart, zwischendurch mal ein bisschen weniger gemacht und dann ganz gezielt aber erst so vor knapp 10 Jahren nochmal mich richtig beschäftigt mit dem Thema und Gas gegeben und wie du auch immer mehr versucht zu sparen. Und ja, gut, ein bisschen was dazu verdienen hat natürlich auch geholfen.
Wobei du, glaube ich, würde ich mal sagen, als Angestellter mehr verdient hast oder noch verdient, jetzt verdienst, als ich jemals verdient habe. Also du bist ja in einer leitenden Position, das war ich nie.
Ja, das ist nur ein kleiner Teamleiter, das ist gar nicht so weit. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass ich Leute habe, die mehr verdienen als ich, muss man so zu sagen. Also es ist ja nur ein kleines Team und so. Nö, da ist es nicht so viel. Da gibt es woanders in anderen Firmen deutlich besser bezahlte Jobs. Aber klar, vielleicht habe ich ein bisschen mehr verdient, weil ich halt auch für viel länger jetzt schon in dem Job drin bin. Genau, das ist schon ein Thema. Aber ja, die Sparquote habe ich schon trotz allem versucht, immer wieder zu erhöhen. Im Prinzip jede Gehaltserhöhung mehr oder weniger war dann auch Sparquotenerhöhung.
Ja, vielleicht die Follow-up-Fragen sind ja auch ein klassisches Element des 10 in 10. Wie hoch ist denn deine Sparquote aktuell?
In Prozent, keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass ich glaube, so 30% sind das bestimmt. Also ich habe immer das so, also ich achte nicht, ich habe kein Haushaltsbuch, ich achte nicht drauf, aber mein Konto ist eigentlich immer leer, nahezu leer, weil ich dann immer alles, jeden Euro, den ich irgendwo finde, irgendwo hinschubse. P2P, ETF-Sparpläne laufen sowieso. Und meistens dann noch, wenn noch was übrig bleibt, stopfe ich es in eine P2P-Plattform. Vielleicht kommen wir dann auch später dazu. Die sind dieses Jahr auch wieder ganz ordentlich gewachsen.
Hm. Ja. Gut, du warst ein bisschen über einer Minute. Wenn man jetzt alles zusammennimmt, hast du es natürlich voll verkackt.
Puh.
Mit den 60 Sekunden.
Das war ja klar.
Habe ich natürlich jetzt hinters Licht geführt. Aber normalerweise ist ja so, die Follow-up-Fragen, die haben ja auch nochmal eine Minute Zeit dann, wenn man es jetzt streng technisch genau nimmt. Also eigentlich bist du drin geblieben.
Ah, danke, Lars. Ich habe Glück gehabt. Genau. Also, so, die nächste Frage kommt von Udo an dich. Udo möchte von dir wissen, wie lange investierst du schon in P2P und wie bist du da überhaupt drauf gekommen, dieses Risiko einzugehen?
Ja, drauf gekommen bin ich 2014. Da habe ich dann auch angefangen, mit Aux Money zu investieren. 2015 kam dann der Blog. Und warum ich das Thema so heiß gemacht hat, das war eigentlich wegen dem Computerspiel. Ich weiß nicht, ob du den, ich glaube, es war der Patrizia kennst. Das ist so eine Handelssimulation, wo man so mit so Schiffen rumfährt.
Ja, klar.
Genau. Und da muss man halt handeln. Aber eine der Nebenquests, womit man richtig Kohle verdienen konnte, war, Kredite zu vergeben. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug im Spiel war, aber teilweise konnte man da so steinreich mit werden. Das war irgendwann dann ja mein Hauptzweck in dem Spiel, einfach nur Kredite zu vergeben und damit richtig reich zu werden. Und deswegen hat mich das irgendwie so angemacht, weil ich dachte, hey, das ist total simpel, das auch privat zu machen. Und tatsächlich hat sich das dann auch, also das hat sich nicht so rausgestellt, dass es total einfach war, aber das Prinzip war das gleiche. Und so habe ich es halt ausgebaut immer weiter, ja. Aber ja, also seit, kann man sagen, jetzt, was haben wir jetzt, 2025, seit 11 Jahren bin ich dabei bei P2P und seit 10 Jahren habe ich den Blog.
Nicht schlecht, Gratulation. 51 Sekunden, Lars. Profi wie ENT. Ja.
Viel reden war noch nie meine Stärke. Gut, naja, ich bin drin.
Klar.
Dann kommen wir mal zu einer Frage von jemand Unbekanntes. Der schreibt, hallo, ich habe mein P2P-Portfolio dieses Jahr stark ausgebaut. Hältst du es zu riskant, mal davon zu leben, also von den Einnahmen, vom Kapital her realistisch bei mir? Weil, wenn ich schaue, meine Aktien haben auch nicht besser performt dieses Jahr. Von Krypto sprechen wir besser nicht. So hätte ich regelmäßige, hoffentlich beständige Einnahmen. Also er möchte von seinem P2P-Portfolio scheinbar leben.
Wäre ja nicht der Erste, wo das machen möchte. Also grundsätzlich, wenn man das im Griff hat und gut verteilt hat, diversifiziert hat, und eben nicht mit der Rendite rechnen, die man vielleicht jetzt die letzten 1-2 Jahre hat, sondern mit deutlichem Abschlag, dann kann ich mir das tatsächlich mittlerweile auch so langsam vorstellen, dass es machbar ist. Aber wir sehen halt jetzt gerade, wie es jetzt bei Mintos war, ja, die schöne 13%-Welt, die bricht ganz schnell in eine 8%-Welt runter und das muss man halt aushalten können.
Das geht relativ schnell, ja. Und dann braucht man halt so eine Ventus Energy dabei.
Das sehen wir mal später auch noch, genau. Eine Ventus Energy dabei. Oder vielleicht ist es halt dann doch nicht so schlecht, wenn man zumindest mal nicht zu 100% nur als Cashflow aus P2P-Krediten hat, sondern, keine Ahnung, nur in ein anderes Aktienteil, der halt dann auch stabil halbwegs 4-6% im Jahr Rendite bringt und man mehrere Bausteine nutzt. Also ich bin eher der Freund von mehreren Bausteinen. Mir wäre so die All-in-P2P, das wäre nichts für mich.
Ja, wäre persönlich auch nichts für mich. Und gerade wie du sagst, also wenn die Zinsen halt wirklich sinken, dann braucht man halt so einen Minimalpuffer dazwischen, mit dem man trotzdem leben kann. Dann nicht, dass man das Risiko eingehen muss, wirklich auf riskantere Plattformen zu gehen.
Ja.
Nur weil man jetzt das Geld braucht, weil das wäre, glaube ich, der schlimmste Fehler, den man machen könnte.
Und was wir ja halt auch gesehen haben, ist, dass man zum Beispiel selbst schwierig wird, das Geld unterzubekommen, je nachdem manchmal auf den Plattformen, die man als gut erachtet. Also es ist ja auch nicht garantiert, dass ich dann immer meine 40.000 oder so auf einer Via Invest komplett immer investiert habe. Vielleicht, ne? Könnte auch passieren, dass da mal Cashtrack ist und ich das Geld nicht mehr unterbekomme. Oder hier RoboCash, PeerBerry. Also es ist ja auch nicht so, dass man damit komplett sich drauf verlassen und bauen kann einfach.
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Via Invest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Via Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Via Invest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café. Ja, genau. Also ich glaube, auch wenn ich selbst schon 11 Jahre dabei bin, es war mir immer klar, dass es auch kein Investment für die Ewigkeit ist. Also man sieht das ja schon, wie viele Plattformen einfach abgeraucht sind. Man muss sich halt immer wieder dynamisch drauf einstellen. Ja. Ansonsten wird das einfach nichts. Ja.
Gut. So, dann haben wir den nächsten von einem auch Unbekannten an dich, Lars. Ein bisschen hast du schon beantwortet, aber wir gucken nochmal, ob wir noch was rausfinden. Was ist die Grundlage deines Vermögens? Kamen die ersten Investments aus Arbeitseinkommen, Unternehmensgewinn oder Erbschaften? Eigentlich können wir sagen, hast du die schon, oder?
Ja, genau. Kann ich ja nur nochmal wiederholen. Also ich bin wirklich bei Null gestartet. Also ich hatte diesen Betrag, von dem ich eben gesprochen habe, den ich von meinen Eltern bekommen habe, das waren, glaube ich, 10.000, 15.000 Euro damals. Und wie gesagt, die waren halt relativ schnell weg für die Wohnung. Und bei meinem Bruder war es damals ein ähnlicher Betrag, der war es, glaube ich, das Auto. Ja. Aber ich habe wirklich bei komplett Null angefangen. Also dann musste ich mir wirklich alles aufbauen von meinem Job aus.
Hast du denn aber auch das Nebeneinkommen, die Unternehmensgewinne, kann man doch schon sagen, sind schon der größere Treiber dann irgendwann gewesen.
Ja. Ne? Genau. Also ich habe mich ja schon in der Ausbildung selbstständig gemacht, parallel. Also da habe ich schon mein Gewerbe angemeldet, habe dann halt versucht, damals waren es noch Sportwetten, die ich betrieben habe. Da habe ich ganz gut Geld mit verdient. Dann habe ich angefangen, irgendwelche Sachen zu versuchen, bei Amazon zu verkaufen und noch diverse andere Geschäftsmodelle. Dann kamen irgendwann die Bücher und mit denen bin ich halt erfolgreich geworden. Und ja, damit konnte ich mir halt extrem viel aufbauen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dann halt mehr mit meinem Unternehmereinkommen verdient habe als mit meinem Arbeitseinkommen. Dann habe ich versucht, meinen Job zu reduzieren, Stück für Stück. Da habe ich dann kurz vor Covid dann davon komplett verabschiedet, weil es einfach in keinem Verhältnis mehr stand.
So, sag mal, das ist, glaube ich, eine runde Sache draus gemacht. Prima.
Ja.
Und eine Minute voll.
Und die Minute voll? Wow.
Mhm.
Gut, Moment, warte, ich muss gerade hier wieder meine Stoppuhr suchen. Die habe ich eben vergessen, leider. Ja, so, jetzt haben wir auch eine unbekannte Frage. Was unternimmst du, um deine Kapitalertragssteuer zu reduzieren?
Gar nichts.
Steuersparfuchs.
Gar nichts unternehme ich dafür. Ich zahle die gnadenlos. Also ich habe keinerlei Methoden oder Tricks. Ich verkaufe auch nichts bewusst am Ende des Jahres und kaufe dann wieder ein am Anfang des Jahres oder die Geschichten. Ich bin da echt völlig naiv und bezahle meine Steuern fertig.
Nutzt du die alternative Besteuerung oder auch gar nicht?
Nur bei Bondora, weil sie da ja das mehr oder weniger dann so tun, als ob das so völlig passabel und legitim wäre, dann mache ich das da auch, aber bei dem Rest nicht. Beim Rest versteuere ich mittlerweile alles direkt, wie es kommt. Kein Stress. Also ich würde das auch gar nicht mehr auseinanderkriegen dann irgendwann mehr mit dem ganzen Hin- und Hergebuche. Also ich bin halt schon sehr aktiv, wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer, dass ich halt abziehe, runternehme, Geld wieder hinzufüge, Geld. Ja, das müsste man ja dann alles entsprechend dann auch mitbuchen.
Ja, genau.
Das meine ich.
Okay, also jetzt war die erste Frage, die du unter einer Minute geschafft hast. Das war schon mal...
Du kannst die Frage auch gleich beantworten, Lars, weil du hast die auch bekommen.
Ah, okay, ja. Das habe ich schon fast gedacht, dass ich da einige doppeln und einfach die gleiche Frage bei beiden eingetragen haben, ihr Schlingel. Ja, ich mache tatsächlich genau wie du auch gar nichts. Also ich kriege davon auch von anderen Unternehmern immer Schelte, warum ich nicht einfach, auswandere oder so oder irgendwas über ein Gewerbe mache. Aber letztendlich will ich mir damit einmal meine Auswanderung vorbehalten, weil ich möchte halt einfach keine Firma haben, weil ich dann irgendwann in dieser Wegzugsbesteuerung bin. Und auf der anderen Seite war mir das Thema Steuern auch seit jeher komplett egal. Also ich habe halt immer versucht, mehr zu verdienen und dann sehen die Steuern, ja, sie sehen halt zwar hoch aus, aber das juckt mich jetzt nicht zum Leben. Und ich versuche jetzt nicht irgendwas zu verschleiern oder irgendwie mit Aufwand zu versuchen zu vermindern. Gerade jetzt dieses Jahr hatte ich ja meine Betriebsprüfung, da bin ich auch echt froh drum, dass ich das nicht gemacht habe. Das war einfach, gerade dieser Teil, der war so schnell abgehandelt, weil einfach, ja, ich muss jetzt nicht irgendwie zig Dokumente auch noch vorweisen, die dann aus irgendwelchen Excel-Tabellen oder so heraus erstellt wurden, wie das ja bei der alternativen Besteuerung der Fall gewesen wäre.
Ja.
Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich das irgendwann umgestellt habe. Ich habe das anfangs gemacht, aber gerade was du erzählst mit den ganzen Ein- und Ausbuchungen, das ist irgendwann einfach too much gewesen. Gerade wenn du irgendwie 10 Plattformen plus hast oder so, dann geht das nicht mehr. Wenn du jetzt nur eine Plattform hast oder so, dann mag das okay sein oder 2 oder 3, aber nicht für das Portfolio, was ich habe.
Ja, und deins ist ja sogar in Zahl kleiner, also in Plattformzahl kleiner, meins ist ja noch größer und unübersichtlicher, daher geht gar nichts.
Jein, also du vergisst meine ganzen Testpositionen. Ich glaube, dann bin ich auch bei der Anzahl, die du hast. Wie viel hast
du? Ich weiß nicht, über 30 hatte ich zwischendurch mal. Also
ich glaube, öffentlich führe ich ja aktuell 23 oder so, aber ich glaube, unter der Hand bin ich auch locker bei über 30.
Also genau, dann ist es halt völlig utopisch, das zu machen, akribisch, also das denke ich auch. Ich würde dir die Folgefrage stellen, weil du hattest schon angerissen in deiner und da du ja eben mehr Fragen abkriegst als ich, passt das ganz gut. Das Thema Auswandern fragt nämlich auch jemand, ob du dich damit beschäftigt hast. Offensichtlich. Die Hauptfrage geht aber darum, hast du dich schon mal mit Auswandern beschäftigt, um Steuern zu sparen?
Nee, überhaupt nicht. Also das war nie ein Thema für mich. Gerade aus den Gründen, die ich auch eben einfach gesagt habe. Also mir ist das Thema, also ich verstehe diesen ganzen Steuerspartrieb auch überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht. Für mich war das nie ein Problem. Also ich lebe ja hier. Für mich ist es okay, hier Steuern zu zahlen. Und solange ich hier bin, ist es auch kein Thema für mich. Aber mit dem Auswandern an sich habe ich mich schon beschäftigt und wir werden das wahrscheinlich auch irgendwann zukünftig machen. Wir werden in Europa bleiben, aber wenn wir auswandern, dann machen wir das nicht wegen den Steuern, sondern einfach, um ja vielleicht nochmal einen anderen Ort zu haben, der nicht weit weg von unserem Zuhause ist. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie auswandern will, um dann keine Steuern mehr zu zahlen.
Hm. Ja. Prima. Löblich.
Ja. Gut, jetzt kann ich wieder, ja?
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt kommt eine ganz interessante Frage und jetzt mal Butter bei die Fische, Thomas. Was verdienst du denn eigentlich mit den ganzen YouTube-Videos? Lohnt sich der Aufwand?
Mit den YouTube-Videos? Das weiß ich sogar, das habe ich im Kopf. Das sind im Moment 50 Euro im Monat.
Was aber wir reden jetzt nicht von Affiliate, oder?
Also durch YouTube. Das ist die YouTube-Werbung, die sie raushauen. War die Frage nach meiner Affiliate-Provision oder was?
Nee, aber das könnte man ja, so hat das jetzt nicht spezifiziert. Ich denke mal, er meint das schon.
Also mit den YouTube-Videos tatsächlich 50 Euro. Also das ist echt, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die jetzt gar keine Views haben. Die haben jetzt alle schon über 1000 und sind sogar in der Finanznische, wo ich denke, da bekommt man für die Werbung sogar wirklich Geld. In anderen Branchen kriegst du da wahrscheinlich so gut wie gar nichts dann. Also es ist schon ein hartes Geschäft, wenn man damit sein Geld verdienen muss. Wow.
Mhm. Aber wir reden jetzt ja bei den 50 Euro nicht pro Video, sondern wir reden bei den 50 Euro
insgesamt
im Monat.
Insgesamt im Monat. Ah ja, Entschuldigung, genau. Pro Video sind das zwischen 3 und 10 Euro. Und das 10 Euro ist dann mein Top-Video vom letzten Jahr. Also das ist, und das läuft schon sehr lange. Also genau, das Ganze, also gäbe es keine Affiliate-Provision noch zusätzlich, dann würden sich die Videos garantiert nicht lohnen, klar.
Ja, ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, weil manche haben, glaube ich, falsche Vorstellungen, was man da verdient. Selbst ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten ich gerade habe, aber auch bei mir liegt es irgendwie nur bei, weiß ich nicht, 180, 200 Euro im Monat oder sowas rein, die YouTube-Werbung. Und dafür muss man halt auch schon echt ordentlich was machen, ne?
Ja, also ich sehe das ja in der Zeit, wo ich halt weniger Videos rausgegeben habe oder rausgehauen habe, da ist es halt deutlich wieder eingebrochen, der Wachstum vom Kanal. Und eigentlich muss man jede Woche fast 2 Videos raus, also mindestens 1, eher 2 in der Woche, um da wirklich kontinuierlich Wachstum drauf zu kriegen. Und das ist was ich natürlich kaum schaffe.
Ja, aber du machst doch die ganzen Shorts, oder nicht? Verlierst du nicht damit einen Haufen Kohle?
Überhaupt nichts. Also mit den Shorts, das war ein völliger Schrott.
Sorry, aber ich habe Schluck auf.
Also mit den Shorts, das hat sich nicht gelohnt. Ich habe dieses Opus Clips-Teil da mal mir gegönnt, was ja die Shorts automatisch erstellt. Ich meine, die Qualität ist halbwegs okay. Richtig begeistert bin ich trotzdem nicht. Und ich glaube, mit den Shorts habe ich bisher in Summe 10 Euro für alle Shorts. Und ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, was mich das Opus gekostet hat, aber definitiv das Zehnfache davon, wenn es reicht. Du weißt noch, oder? Du hast auch sowas Ähnliches ausprobiert. Das war nicht ganz billig, ne?
Genau, ich habe eine andere Software benutzt als du und die war definitiv teurer. Also ich habe ja nicht so lange Shorts gemacht wie du. Bei mir waren das, weiß ich nicht, 2-3 Euro oder so, weil ich habe dann Schelte von der Community bekommen und ich habe dann gedacht, aber ganz ehrlich, diese Shorts, die braucht auch echt keine Sau und habe es dann gelassen.
Na, tatsächlich gab es keine Schelte bisher. Also wenn ihr mich schelten wollt, dann müsst ihr das irgendwie mal hinschreiben. Ich habe auf die Shorts ab und an vernünftige Kommentare gekriegt. Ich kriege das freut mich auch tatsächlich nochmal ein Lob an alle, die da kommentieren. Ich bekomme sehr viele vernünftige Kommentare, gibt ein paar Diskussionen, wo man dann drüber nochmal vertiefen oder halt Fragen beantworten kann. Das finde ich gut. Und das gab es auch bei den Shorts, aber natürlich viel weniger. Und ja, also ich finde es auch, für mich ist es auch nichts, aber anscheinend gibt es Leute, die auch mal die Shorts gucken und da auch was drauf schreiben. Und das sind nicht immer die gleichen wie bei den Videos. Aber es lohnt sich nicht. Also für mich lohnt es sich nicht. Und extra Shorts produzieren würde sich für mich noch viel weniger lohnen. Und das müsste man vermutlich tun, damit es gut wird, richtig, ne?
Also für mich war es halt so, also ich habe halt Kommentare bekommen, dass diejenigen, die sich die Videos wirklich dann im Detail schon anschauen, für die ist es ja nichts Neues und werden halt ständig genervt von den ganzen Benachrichtigungen von YouTube und dann gucken sie rein und dann sehen sie halt, oh scheiße, das kenne ich schon. Und das war so für mich der springende Punkt zu sagen, ja eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn für jetzt irgendwie 1-2 Euro im Monat mehr, machst du dich jetzt nicht zum Affen damit. Ja, und deswegen habe ich es wieder rausgenommen.
Ja, das ist ja auch nicht so, dass es trotz, dass es KI-generierte Shorts sind, keine Arbeit ist. Man muss dann trotzdem irgendwie drüber lesen, dass ein totaler Schwachsinn drin steht und verlinken und klicken und machen. Das ist ja auch immer Aufwand. Also das ist nichts einfach so, finde ich. Und von daher, ja, ich würde das jetzt auch nächstes Jahr nicht mehr weiterführen, wenn das Ding abgelaufen ist. Solange mache ich ab und an mal noch einen Short raus, aber ist nichts, was mich überzeugt auf Dauer.
Ja, ich muss zugeben, ich gucke mir deine Shorts auch nicht an, sondern nur die normalen Videos. Die sind ja auch schon kurz.
Ich wollte gerade sagen, guckst du mir die Videos an, du hörst ja doch nur einen Podcast, dachte ich.
Ja, das meine ich ja.
Prima. Dann habe ich die Anschlussfrage, die an dich, die ist präziser wie die aber so ähnlich, Lars, die geht in die gleiche Richtung, weil du hattest gefragt, wie viel Affiliate-Provision du in 2025 erhalten hast.
Ja, also, ja, ich denke mal, keiner da draußen hängt seinen Gehaltszettel irgendwo an die Pinnwand beim Aldi. So mache ich das natürlich auch nicht mit meinen Affiliate-Provisionen gerade, weil ich ja auch natürlich weiß, dass hier auch die Konkurrenz zuhört. Von daher werde ich das natürlich nicht beantworten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall so, dass ich den Blog weiter betreiben kann. Also, das kann ich auf jeden Fall sagen als kurze Antwort.
Müssen wir kein PayPal-Spendenkonto für dich einrichten, bin ich ja ganz froh.
Nee, das nicht. Das war auch ein ganz gutes P2P, ja. Also gerade wenn P2P gut läuft, verdient man natürlich auch ein bisschen mehr Affiliate-Provisionen. Und dann, ja, muss man gucken, wie es so weitergeht.
Gut. Next.
So, dann haben wir eine Frage wieder von Unbekannten. Also bei dir haben nicht viele Namen hinterlassen. Würdest du einen Kredit für 3,24% per annum aufnehmen, um damit bei P2P zu investieren? Und wenn ja, wie würdest du 100.000 Euro verteilen anlegen? Das ist witzig, die Frage, weil ich glaube, die 3,24%, das ist der Zinssatz von dem Scalable Wertpapierkredit. Die Maximalsumme ist 100.000 Euro, die habe ich nämlich auch. Deswegen will der bestimmt auf diesen Wertpapierkredit hinaus, den kann man sich nämlich einfach auszahlen lassen. Aber ja, Frage an dich.
Ja, man muss ihn ja aber trotzdem hinterlegt haben, oder? Du musst doch dort Wertpapiere haben in dem Wert, oder nicht?
Genau, du musst Wertpapiere haben und dann kannst du halt die 100.000 Euro ja, für freie Verwendung einfach abziehen.
Ja, und die Wertpapiere müssen ja mindestens 100.000 Euro haben dort, oder? Und wenn die in einem bestimmten Wert fallen, gibt es da nicht auch irgendwie so margin-mäßig was?
Weiß ich nicht. Habe ich mir bei meinem Portfolio, muss ich sagen, jetzt noch nie Gedanken drüber gemacht. Weil 100.000 ist der Maximalwert, den man nehmen kann.
Ja.
Klar, wenn das dann weit runterfällt, dann wird das wahrscheinlich, oder es wird einfach gekürzt, keine Ahnung, was ich nicht.
Ja, aber also jemand, wo auf die Idee kommt, sowas zu tun, der hat ja wahrscheinlich nicht so wie du, ich spekuliere jetzt einfach mal, ne, natürlich bist du weit davon weg, aber eine 500.000 da liegen, um dann sich 100.000 zu leihen und dann P2P zu investieren. Das ist ja eher jemand, der einen Hebel haben will, also der richtig was spüren will. Ja? Und dann finde ich das Risiko schon mal, ich hole mir jetzt von meinen vielleicht 150.000, dann 100.000 der Kredit und wehe, es passiert was an der Aktienecke, dann fange ich da schon an zu schwitzen. Und dann investiere ich in P2P-Kredite, wo ich vielleicht auch anfange zu schwitzen, weil, keine Ahnung, Ventus ja vielleicht doch in Zahlungsschwierigkeiten kommt und mir meine 18% oder 17% dann doch nicht mehr zuverlässig jeden Monat bedient, weil das Geld eingefroren ist und erst in einem halben Jahr dann bezahlt oder was auch immer. Also, kurze Antwort, nö, ich würde es nicht tun.
Ja, ich würde es auch nicht tun. Ich habe auch schon gerade bei diesem Kredit öfter mal dran gedacht, den zu verwenden für Investments, aber ich bin bis jetzt immer vernünftig geblieben. Wäre mir auch einfach zu risikoreich, gerade aus dem Grund, den du auch gesagt hast, ja.
Also für tatsächlich, ich habe es ja mehr, mich vor kurzem mit dem Thema beschäftigt, für eine Börseninvestition, also für einen breiten ETF würde ich es tun, wenn ich der Meinung bin, es ist irgendwie 30-40% deutlich runter und es geht vielleicht nochmal 20 runter, keine Ahnung, aber die Welt wird nicht untergehen, dann wird irgendwann wieder hochkommen. Das würde ich mich trauen, aber für das zu machen, jetzt in der Zeit, wo die Börse eh schon so heiß oder ordentlich gelaufen ist, mein Depot beleihen, um dann damit P2P-Kredite zu kaufen, das halt nicht. Und wenn ich es verteilen würde, mir würde natürlich die Klammer gehen, ich weiß nicht. Also ich würde versuchen, möglichst breit doch anzulegen, möglichst solide, reguliert anzulegen. Tja, und ich glaube, in Einzelplattformen kommen wir später noch, was man so als sicher anlegen, verteilen haben. Können wir da ja nochmal drüber reden, aber es wäre schon ein eher konservatives und trotzdem muss es ja dann die 3,24% plus meine Differenz von mindestens einmal 3%, damit sich der ganze Spaß lohnt, nach Steuern sein. Weil die Steuern kann ich ja nicht verrechnen, die Kreditsteuern kann ich ja nicht verrechnen mit den Zinssteuern.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde mir irgendwas suchen, wahrscheinlich mit Zweitmarkt, sowas wie Mintos, hochliquider Zweitmarkt, da irgendwas nehmen, womit man das dann im Zweifel wieder komplett abstoßen kann, wenn man es wenn es einem doch zu heiß wird. Aber ich würde nichts nehmen, was jetzt irgendwie 12 Monate Laufzeit oder so hat, wo man da wirklich die Zeit absitzen muss.
Das ja, jetzt guck dir jetzt mal an, jetzt Mintos, ne? Jetzt wo du sagst, du kriegst die vernünftigen zu 9%, wenn es noch 9% und wenn du die auf den Zweitmarkt stellen musst im halben Jahr, wenn vielleicht die Zinsen wieder bei 12% für die gleichen Kredite sind,
das ist schwierig.
Dann ist deine schöne Rendite halt auch weg. Also von daher dreimal überlegen, bevor man sowas macht.
Ja, letztendlich bleibt das ja auch nicht risikolos. Also da muss man auch echt rumprobieren und durchrechnen, ob sich das dann wirklich alles lohnt.
Genau, du hast die Frage ja auch gekriegt. Also diesmal damit auch durch. Soll ich dir gleich die nächste stellen lassen?
Ja, nimm die nächste.
So, muss ich wieder ganz hoch scrollen. Von Marco eine Frage, also nicht unbekannt. Ob du noch ein langfristiges Vermögensziel hast, 10 Jahre plus?
Nee, tatsächlich nicht mehr. Also mein Ziel war immer die finanzielle Unabhängigkeit, die habe ich ja schon länger erreicht. Und jetzt versuche ich halt einfach nur noch meinen Cashflow auf Jahresbasis zu steigern. Und ich habe jetzt kein großes Ziel mehr, wo ich jetzt hin möchte. Ich möchte einfach nur noch, dass es gut steigt. Und ich habe ja auch für mein gesamtes Vermögen kein großes Renditeziel mehr. Mhm. Der Alex Dividendenfischer, der belächelt mich einfach für mein Jahresziel, wenn ich halt sage, gut, ich bin mit 5-7% zufrieden. Liege sogar dieses Jahr, glaube ich, knapp drunter, nach dem Börsenjahr, wegen US-Dollar und so. Mhm. Aber trotzdem, ich habe kein langfristiges Vermögensziel mehr, wo ich jetzt großartig hin möchte, weil letztendlich ist es ja so, also bei mir, keine Ahnung, wenn ich jetzt nochmal 1.000 oder 2.000 Euro mehr im Monat verdiene, dann macht es jetzt keinen großen Unterschied mehr oder würde mich jetzt nicht mehr glücklicher machen. Das ist klar, ich könnte meinen Luxus steigern, habe ich aber kein Interesse dran. Also wofür, was soll ich damit machen? Also das Einzige, was ich halt noch, also ich weiß halt, dass mein Vermögen, wenn es halt immer größer wird, auch interessant ist einfach für die nachfolgende Generation von Frobbels, dann halt das weiterverwalten können. Das ist eigentlich für mich die Motivation, weiterzumachen. Aber das Geld für mich persönlich eigentlich nicht. Und ich verlebe mein Portfolio auch gar nicht. Also ich will das so vererben, wie es dann irgendwann ist und lebe einfach nur von den Ausschüttungen. Das ist der Plan. Also nee, kein langfristiges Vermögensziel. Vermögensziel einfach nur größer machen, gucken, was möglich ist. Aber ja, jetzt kein Privatjet kaufen oder sowas.
Sehr schön. Du bist dran.
Ah ja, ich bin dran. Okay, dann haben wir eine Frage von Jörg. Die Leute haben weniger Geld in der Tasche und können die Kredite nicht zurückzahlen. Minimierst du dein Risiko und nimmst Geld raus?
Nö, im Gegenteil. Ich habe ja dieses Jahr tatsächlich Geld reingenommen ins Spiel, solange es noch die guten Zinsen gab. Noch gibt es ja noch welche bei verschiedenen Plattformen. Also ich minimiere kein Risiko. Ich habe eher tatsächlich mehr in P2P als an Aktienmarkt, weil für mich das gefühlt ja der Aktienmarkt eher oben liegt als unten.
Okay, gut. Kurze Antwort.
Reicht, oder?
Ja. Muss auch mal kurz Antworten geben.
Was soll ich auch dazu sagen? Pass mal auf. Du hast die nächste Frage an dich. Ich glaube, da war jemand einfach nicht oder zu faul zum Rechnen. Das ein Unbekannter fragt, wie groß ist dein Gesamtinvestment in P2P-Aktien und Krypto?
Ach so, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber aktuell ist P2P rund 20%. Krypto sind, glaube ich, nur noch 11 oder so oder 9. Das ist ziemlich runtergegangen. Und der Rest ist eigentlich Aktien und Cash. Cash ist ein recht großer Anteil. Da habe ich dieses Jahr eigentlich gar nichts von in den Markt gepumpt. Und ja, Aktien ist der größte Anteil, irgendwas um die 60%.
Also und alle, die doch wissen doch jetzt, dass du ungefähr 500.000 in P2P hast, oder?
Nee, ich bin aktuell bei 650 oder sowas.
Also wenn das 20% sind, dann wisst ihr doch jetzt, was Lars sein Gesamtvermögen ist. Und wenn ihr das...
Das war aber nicht die Frage.
Doch, wie groß ist dein gesamtes Investment in P2P-Aktien und Krypto? Das würde ich schon sagen. Das würde ich schon sagen, oder? Wie interpretierst du die Frage? Also ich habe die so als, was ist alles da?
Okay, dann ist schon zu spät heute Abend, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Ich dachte, er geht irgendwie auf die Allokation und will wissen,
wie viel Pulver hast du gesamt investiert, habe ich da draus interpretiert aus der Frage.
Ach so, ja gut, das kann man sich dann natürlich errechnen, ja. Aber was man sich nicht errechnen kann, ist das, was ich eventuell nicht investiert habe. Also mein Gesamtvermögen kann man sich dadurch nicht errechnen, darauf habe ich mal geachtet.
Ja, aber es sind ja auch P2P-Aktien und Krypto und nicht dein Cash gemeint.
Ja.
Oh, und deine Wärmeflaschen ist auch nicht drin, ne?
Nee, genau. Ich habe natürlich noch enorme Assets hier zu Hause rumliegen. Jeder, der mich kennt, weiß das natürlich.
Auf jeden Fall, es lohnt sich nicht, bei Robles vorbeizuschauen, wegen den Assets.
Ehrlich. So, dann die nächste Frage von Matthias. Du investierst, ähnlich wie Lars, etwa ein Viertel deines Portfolios in P2P. Allerdings läuft P2P in deinem Portfolio sehr stabil und übertrifft oder matcht vermutlich die Gesamtrendite. Warum diese Zurückhaltung, obwohl doch mittlerweile eine Streuung über mehr als 20 solide Plattformen möglich ist? Wäre nicht auch eine P2P-Quote von 80-100% sinnvoll und in Aktien geschichtet wird nur im Börsencrash, um den folgenden Kursanstieg mitzunehmen?
Ja, schöne Frage, Matthias. Also zum einen sind es nicht einmal 25%, oder? War doch ein Viertel, glaube ich, war das die Annahme. Das stimmt gar nicht. Ich bin bei 20% und wer länger schon uns zugehört hat, der weiß, dass die 20% für mich ja schon trotzdem eine Verdoppelung sind. Also ich habe ja mit um die 10% lange Zeit war ich da unterwegs und erst 2024, also letztes Jahr, habe ich mal die Bremse gelöst und habe eingesehen für mich, ich habe es im Griff halbwegs mit den P2P-Sachen. Ich habe tatsächlich eine mindestens so gute Rendite wie im Aktienmarkt, weil da habe ich kein gutes Händchen bisher bewiesen. Also erhöhe ich das Ganze sukzessive und ein bisschen würde ich es noch erhöhen und ja, im Moment ist tatsächlich auch so meine Strategie, ich baue P2P weiter auf und wenn es eine Chance am Aktienmarkt gibt, dann wird daraus Geld frei gemacht werden und dann die Aktien wieder reingeschoben. Also die 20% fühle ich mich super wohl mit, möchte es aber eigentlich gar nicht auch so viel mehr drin haben, weil es halt schon extrem viel Arbeit auch macht. Also ich sehe es jetzt wieder mit dem ganzen Mentos-Kram, der Umschichterei und wohin dann wieder mit bei Nektaro, Cashback-Aktion mitnehmen, dann da wieder raus, Via Invest, Cashtrack, die Plattform ist eigentlich auch schon voll, wo könnte ich jetzt noch das Geld hinschieben? Ich finde es auch anstrengend tatsächlich ein Stück weit.
Ja, absolut verständlich. Ja.
Vor allem, wenn man halt ein bisschen Rendite will. Ne? Ich meine, wenn ich natürlich mit 7% zufrieden bin, dann kann man es sehr entspannt fahren, aber die 10% ist halt immer noch das Ziel, mindestens.
Also der große Vorteil ist natürlich, also du beschäftigst dich ja jeden Tag damit, also bei Aktien bist du, glaube ich, nicht so aktiv. Das heißt, du bist ja auch ein enormer Experte in dem Gebiet und das heißt, du könntest theoretisch das machen, wenn du Bock dazu hättest.
Ja, und ich meine, ich habe mich ja jetzt auch schon mehr getraut, weil ich mittlerweile, wie du sagst, denke, dass ich es weiß, ne? Bis es halt wieder mal knallt und dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Aber im Moment denke ich auch, dass ich es im Griff habe. Aber kann sich auch wieder ändern, ja.
Und was natürlich auch ist, also du hast natürlich auch den Blog und auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion vielleicht. Und andere werden sich möglicherweise dann da auch dran orientieren. Also ich würde das auch niemals öffentlich machen, wenn dann, weil hinterher denken einige 80-100% P2P ist cool, mache ich auch. Nee, ich glaube, das ist auch, da wird mir dann auch irgendwann die Düse gehen.
Ja,
das öffentlich zu machen.
Das ist halt immer auch das Problem, dass bloß weil es für einen selber passt, heißt es noch lange, dass es für einen anderen da draußen das Richtige ist.
Nee, aber du weißt ja, wie manche Leser sind oder manche Follower, die investieren dir einfach nach. Ja? Und wenn es halt schief geht, dann bist du halt derjenige, der es ihnen gesagt hat, sozusagen.
Das stimmt, ja klar, das ist immer ein Risiko. Naja gut. Nächste Frage an dich, Lars, ist, wie viele Plattformen sind aus deiner Sicht ausreichend? Bis 3, 4 bis 10 oder mehr als 10?
Das kommt halt so ein bisschen drauf an, wie viel Vermögen man insgesamt hat, wie man aufgestellt ist in P2P, wie viel Zeit man reinstecken möchte. Aber ich glaube, mehr als 5 bis 6 braucht man theoretisch nicht. Nachdem, was für Plattformen man auch dabei hat, wenn man jetzt so eine große wie Mintos hat oder so, da kann man schon ordentlich was hinschieben, weil Mintos ist ja in sich schon wieder extrem gestreut. Also das kann man schon fast als größte Position dann im Portfolio haben. Ja. Also ich denke, 5 bis 6 oder so reichen durchaus aus. Also viel mehr braucht man nicht. Vielleicht sogar noch weniger, je nachdem.
Genau, da kommt auch, wie ich eben ja schon ein bisschen dran hatte, das Thema, was für eine Renditeerwartung ich habe. Wenn meine Renditeerwartung halt irgendwo bei den 9% oder 8%, die man jetzt beim Mintos und dann beim Core bekommt, hat, dann ist es auch gar nicht so stressig. Dann kommt man mit weniger Plattform aus. Wenn man halt oben mitschwimmen will und mit mindestens 10, 11, 12 unterwegs sein möchte, dann wird es dünn mit 3, 4 Plattformen. Ganz klar. Ein PeerBerry müsste man schon längst verlassen haben, wenn man Rendite haben will. Ein RoboCash hat man schon verlassen, wenn man Rendite haben will und so weiter. Also das ist einfach nichts, wo dann reicht, so 2, 3 so Plattformen, sondern da muss man halt hopsen. Und dann sammelt man halt die Dinge an mit der Zeit. Geht ganz schnell.
Ja, und man sollte natürlich auch so ein bisschen diversifizieren bei den Kreditarten. Also das, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt 4 Plattformen nimmt oder 3 und dann auf Ventus Energy und den beiden WLS-Plattformen oder so ist, das wäre jetzt keine gute Idee, glaube ich. Dann sollte man schon ein bisschen gucken, auch was man sich ins Portfolio holt. Ein bisschen Landwirtschaft dazu, ein bisschen Immobilien, ja, so ein Kram.
Ich lese die nächste Frage gleich an, Lars, weil die passt wunderbar, weil du hast jetzt nämlich nur die Möglichkeit, eine einzige Plattform zu wählen. Welche würdest du dann wählen?
Bondora.
Wirklich? Eben hast du noch von Mintos gesprochen, jetzt kommt auf einmal Bondora. Das musst du erklären.
Ja, Bondora ist halt eine meiner ersten Plattformen gewesen. Auf Bondora muss ich nichts tun. Auf Bondora habe ich eine stabile Rendite. Auf Bondora komme ich jederzeit an mein Geld. Also es spricht eigentlich nichts dagegen, abgesehen von der Rendite vielleicht, wenn ich eine Plattform wählen müsste, nicht Bondora zu nehmen. Also ganz klar Bondora.
Also danke, Daniel, für die Frage. Jetzt weißt du, dass es nicht Mintos ist.
Ja. Wahrscheinlich haben jetzt einige gehofft, dass ich Ventus Energy sage, aber das wäre auch nicht so cool gewesen. Nee, aber guck mal, Bondora, wie lange sind die jetzt am Markt? Das ja, sagt ja der Pertl, 16 Jahre oder 17 mittlerweile sind es, glaube ich.
Ja, er ist nicht ganz einig, aber ja.
Genau, ich glaube, viel mehr bräuchte man da wirklich nicht als das. Ja. Und Monofit ist einfach, ist das gleiche Prinzip, aber da ist halt, es hat ein anderes Unternehmen dahinter. Und deswegen lieber Bondora. Gut, nächste Frage. Hallo Thomas, falls wirklich in Zukunft Sozialabgaben auf Kapitalerträge kommen sollten, würde dies eine Änderung für deine langfristige P2P-Allokation bedeuten? Falls ja, inwiefern? Danke dir und Grüße, der dankbare Monster-Poloshirt-Gewinner vom letzten Treffen.
Prima, Gratulation für den Gewinn. Tatsächlich habe ich mir dazu überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich warte immer ab bei sowas, ob es denn kommt, und dann überlege ich mir, was es denn konkret bedeutet. Also ich weiß gar nicht, hast du dir den Kopf dazu gemacht? Ich weiß nicht, gibt es einen Unterschied zu Dividenden oder Zinsen? Und also hat es da irgendeine Auswirkung, oder soll das alles gleich behandelt werden?
Das Ding ist ja, ich gucke ja seit über 10 Jahren keine Nachrichten mehr, deswegen habe ich das ehrlicherweise, ich habe das so am Rande mitbekommen, aber mir ist eigentlich egal, solange es nicht aktiv ist.
Ich habe es nur an der Empörungswelle gesehen, auf irgendwelchen Sams, sondern, und das gucke ich bewusst nicht an, in den Nachrichten, die ich angucke, und da war es überhaupt kein Thema, also sprich, dann ist noch nichts entschieden und daher mache ich mir dann einen Kopf, wenn es entschieden wird, und dann kann man ja gucken, ob es irgendwas gibt, was relativ moderat umzusetzen ist oder nicht, aber im Moment mache ich mir da gar keinen, ja, keinerlei Gedanken dazu. Ich investiere so weiter, solange wie es geht, und dann schauen wir mal.
Ja, okay, dann nächste Frage.
So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen in die Richtung eben schon gebohrt, was Plattform angeht. Dann haben wir nämlich noch die Frage, welche drei Plattformen aus deiner Sicht das geringste Risiko haben. Vielleicht, Lars, sollten wir an der Stelle endlich mal auch unseren Disclaimer raushauen, dass wir nämlich keine Anlageberatung machen, überhaupt keine Ahnung haben, sondern nur unsere Ideen und Meinungen raushauen und ihr da draußen euch selber einen Kopf macht, bevor jetzt nämlich der Lars euch drei Plattformen nennt, die dann nächste Woche weg sind.
Genau, in die ihr dann vielleicht nicht investieren solltet. Die drei Plattformen. Ja, also Bondora hatten wir eben schon. Das wäre auf jeden Fall der Hauptkandidat. Dann Mintos, hatten wir eben auch schon genannt. Und der dritte Kandidat wäre, glaube ich, aktuell Via Invest oder PeerBerry. Wobei ich, glaube ich, eher sagen würde PeerBerry, auch wenn die unreguliert sind. Aber die haben immer bewiesen, dass sie sich an ihre Versprechen halten. Und von daher würde ich wahrscheinlich sagen PeerBerry.
Ja, interessante Konstellation.
Du schnaufst, ja.
Mir sind tatsächlich die Regulierten da lieber, als es ein Bondora oder ein PeerBerry. Aber ja, klar, sie haben auch öffentlich ihre Zahlen, sind alle bekannt. Man weiß, wie das, ja gut, wir wissen bei Bondora, weiß man mittlerweile, wie das Kreditportfolio wirklich performt? Wir wissen nur, wie viel Gewinn sie machen, oder?
Nee, man weiß, wie es performt. Die haben jetzt Statistiken dieses Jahr auch erhoben. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber zumindest gab es da doch einige Einsichten. Und was die Regulierung angeht, darfst du halt nicht vergessen. Also ja, die Plattform ist unreguliert, PeerBerry und Bondora. Aber die Kreditgeber im Hintergrund, die sind ja sehr wohl staatlich reguliert.
Ja, Ja, lass mal einfach so stehen, passt schon.
Ja. Aber vielleicht an dich die Frage, was willst du denn wählen für drei Plattformen?
Ich finde es auch schwierig, tatsächlich drei mit dem geringsten Risiko. Aktuell hätte ich auch einen Mintos ganz oben. Für mich ist halt so ein Finbio Neo Finance auch noch was, wo ich ganz weit oben, was das Risikogeschichte angeht, ne? Durch dieses Ding, dass sie halt Einzelkredite haben, die ausfallen und nicht dieses Buyback-Risiko mittragen. Das ist für mich nochmal was Hochsympathisches, weil wenn Via Invest sich verkalkuliert, dann stehen die halt an der Wand, dann können sie nicht einen Einzelkredit ausfallen lassen, sondern fällt halt alles aus. Und bei Neo Finance oder Finbi, ja, da kann dann natürlich sein, dass meine Rendite dann runter auf null oder gar negativ fährt, aber halt nicht komplett weg ist. Zumindest mal bilde ich mir das ein. Und sie sind reguliert.
Vielleicht, bevor ich das vergesse, noch einen dritten Kandidaten für dich. Und zwar, kennst du Savi, die Plattform? Auch die Litauischen?
Ja, habe ich aber noch, also ich kenne vom Namen her mit SAVY, ne?
Ja, genau.
Ja, aber habe ich mir noch nie angeguckt. Ist das so ein ähnliches Modell, oder?
Genau, es ist eigentlich genauso wie Finbi oder Neo Finance. Und die waren eigentlich vor ein paar Monaten noch komplett unbrauchbar, weil die halt so eine altbackene Website hatten und auch alles größtenteils ein Litauisch war. Aber die haben jetzt einen kompletten Relaunch hingelegt. Die haben eine App, das musst du dir mal angucken. Das wird dir bestimmt gefallen, wenn du Finbi-Investor bist und auch Neo Finance-Investor. Das könnte was sein, was für dich auch ja vielleicht 2026 was fürs Portfolio wäre. Also ich hatte auch mit denen Call, die sind echt cool. Also ich werde sie wahrscheinlich nicht aufnehmen, weil mir auch einfach Neo Finance und Finbi zu kompliziert sind. Aber ich glaube, dir könnte die Plattform gefallen.
Okay, ja, vielleicht ein Blick wert. Danke.
Ja, gut. Nächste Frage. Was hältst du von der Aufnahme eines Wertpapierkredits? Ja, das hatten wir eigentlich, um in P2P zu investieren. Eigentlich brauchen wir die Frage nicht mehr. Sorry, Marius. Aber die Frage haben wir im Grunde schon beantwortet mit dem anderen 100.000 Euro Kredit. Dann haben wir noch eine Frage von Daniel. Wenn du nur noch eine Plattform nutzen könntest, welche würdest du wählen? Das ist ja, haben wir auch schon, ne?
Na, ich würde eher Mintos nutzen tatsächlich, weil es so ein bisschen durch die Hintertür doch ein bisschen mehr noch als ein Bondora, ne? Ein Bondora, das ist ja, dann kann ich ja einen ETF nehmen. Ich habe ja auch, meine P2P-Historie ist ja ein Stück weit ja auch, weil ich was tun wollte, weil ich ein bisschen was aktiv, ne, was machen wollte. Und hätte ich jetzt einen Mintos, dann könnte ich wenigstens mir noch ein paar Kreditgeber rauspicken, die Anleihen nehmen, vielleicht mal eine Immobilie. Einfach mehr Diversifikation über die Plattform.
Einfach ein bisschen mehr in Uganda investieren.
Einfach ein bisschen mehr in Watu-Kredite reinblasen. Da habe ich auch schon echt 15% und das reicht mir mehr wie übrig. Aber es gibt halt nichts mehr. Es ist halt echt schlimm im Moment.
Ja, ich hab heute eine Telegram-Nachricht bekommen, dass sie eigentlich gar nicht existieren. Jemand hätte irgendwie eine Recherche gemacht, ich will da jetzt niemanden aufwecken oder so. Ich habe das nicht geprüft, ich habe das nur gesehen. Ja, bin ich mal gespannt, ja. Aber eigentlich ist es ja einer der besseren Kreditgeber.
Eigentlich ja. Wenn man deinem Rating glauben soll, dann schon.
Ja, Also vergesst das einfach, was ich gesagt habe. Hab nichts gesehen.
Ah, das ist ja, das schließt sich die nächste Frage wunderbar an Anlass. Also, weil dein persönliches Portfolio weicht ja doch stark von deinem Rating ab. Warum gewichtest du selbst dein Investment nicht nach deinem Rating? Welche Rolle spielen Bonusaktionen für dich? Das sind ja schon zwei Fragen, ne? Die geht noch weiter, die Frage. Welche Rolle spielen Bonusaktionen für dich, die vielleicht manchmal zum größeren als geplanten Einstieg oder Aufstocken bei nicht sehr hoch gerankten Plattformen verlocken?
Das sind ja mehrere Fragen. Also warum ich mich nicht ans Rating halte, ist, weil ich halt einfach auch seit vielen, vielen Jahren zu einigen Plattformen persönliche Kontakte pflege und mich einfach auch hier und da vielleicht zu sehr auf mein Bauchgefühl verlasse. Aber eigentlich bin ich damit in der Vergangenheit immer ganz gut gefahren. Es gab eigentlich jetzt nicht so viele Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist. Und in diesem Jahr war ich tatsächlich viel, viel aggressiver, gerade bei neuen Plattformen. Weil das Problem ist immer, wenn die Plattformen im Rating ganz oben stehen, dann wirst du halt keine 18% Rendite mehr bekommen, sondern vielleicht nur noch 8%. Und ich kann es mir halt mit meinem Portfolio leisten, einfach aggressiver zu sein. Und dann lasse ich mich tatsächlich auch gerne bei neuen Plattformen von Cashback-Aktionen leiten. Da sehen wir jetzt mal das Beispiel. FF Forest, die sind ja gestartet mit 18% Rendite plus nochmal 3% Cashback. Und dann gab es nochmal einmal 1% für die Anmeldung. Ob ich diese Plattform jetzt langfristig in meinem Portfolio behalte, keine Ahnung, kommt dann auf die Plattform an. Aber jetzt erstmal für die nächsten 6 bis 12 Monate gehe ich nicht davon aus, dass da irgendwas passieren wird. Und deswegen nehme ich die erstmal mit. Und ja, das hat meine Rendite in diesem Jahr auf jeden Fall deutlich aufgebessert. Ich habe bei rund 12%. Beim letzten Jahr, da war ich noch ein bisschen vorsichtiger, da waren es nochmal 10,46 oder sowas. Das macht schon einen deutlichen Unterschied, wenn man da ein bisschen aggressiver reingeht. Ja, das dazu. Also ich halte mich persönlich nicht an mein Rating. Sondern es sind einfach ein bisschen mehr Erfahrungswerte und ja, wie lange ich eine Plattform auch schon im Portfolio habe. Und natürlich spielt das Cashback auch hier und da eine Rolle.
Hast du dich mal überhoben, was Cashback angeht? Also hast du wirklich was in deinem Portfolio, wo du sagst, eigentlich waren das jetzt 20% zu viel, wo ich da drauf geschoben habe?
Nö, eigentlich nicht. Also jetzt bei Ventus Energy habe ich in diese Kryptofarm investiert, weil es passenderweise auch noch diese Weihnachtsaktion gab. Mhm. Da dachte ich mir, gut, ich war jetzt schon bei 100 und jetzt bin ich bei 110.000. Das hätte jetzt nicht mehr sein müssen. Auf der anderen Seite, gut, wenn ich es jetzt verlieren sollte, dann würde ich jetzt nicht umbringen. Von daher kann man das mal machen und es bringt mir jetzt erstmal einen schönen Cashflow. Nee, aber wirklich verhoben habe ich mich noch nicht so. Also dazu gehört für mich auch immer eine Art Geldverlust.
Also, ja, klar. Das weiß man, also dann ist es ja richtig böse. Aber ich meine, so ein ungutes Gefühl kann man ja trotzdem haben, wo man sagt, eigentlich, wie du sagst, bei mir ist es ähnlich bei Ventus, ich wollte eigentlich 10.000 und dann wirklich Schluss. Habe jetzt auch 12, ne, drin. Also da war auch nochmal eine Cashback-Aktion, wo ich gedacht habe, eigentlich hätte es nicht sein müssen, weil eigentlich wolltest du mit 10.000 dich entspannt zurücklehnen. Jetzt hast du halt 12 drin. Wird mich nicht umbringen, wenn da jetzt irgendwas schief gehen würde. Aber jo, es war halt dann doch mehr, als ich wollte.
Ja, also eigentlich wollte ich, wenn wir bei Ventus Energy bleiben, das auch ein bisschen langsamer aufbauen. Also ich hatte schon vor, von Anfang an diesen Founder-Bonus mitzunehmen. Aber ich dachte, ich hätte mir noch viel, viel mehr Zeit lassen können. Ich dachte, das wäre genug im Q2 nächstes Jahr. Aber dass die Plattform so beliebt ist, dass ich mich dann doch beeilen musste, um den, glaube ich, im September noch zu bekommen, hat mich sehr gewundert. Aber trotzdem habe ich mich da jetzt nicht verhoben. Also ich habe halt einfach nur das, was geplant war, ein bisschen vorgezogen. Ja, nee, aber ein ungutes Gefühl habe ich jetzt eigentlich bis jetzt noch auf keiner großen Plattform deswegen gehabt.
Ja, also ich würde es auch nicht bei mir nicht ungut nennen, aber ich würde sagen, eigentlich, also zum Beispiel habe ich jetzt gerade 18.000 bei Nektaro drin. Das ist für die Plattform in meinem Verhältnis im Portfolio zu viel. Na, also ich will die eher auf 10.000 haben. Aber ich habe jetzt halt die Cashback-Aktion halt nochmal 10.000 reingestopft, um die 2,5% zu kriegen. Ne? Und das werde ich jetzt halt abbauen. Und ich gehe nicht davon aus, dass da was passiert, aber das ist dann halt sowas, wo ich sage, da hat mich das Cashback jetzt halt doch nochmal 5.000 mehr reingezogen, wie ich sonst gemacht hätte. Ne? Also ich hätte wahrscheinlich auf 12 sonst hoch und hätte es wieder runter auf 10 und so immer so ein bisschen was schwingen lassen. Jetzt habe ich es halt doch ein bisschen höher schwingen lassen, als ich es eigentlich gut fände.
Ja, also man merkt das auch in der Community, dieses Cashback-Thema, das polarisiert halt extrem. Es gibt ja auch Leute, die rechnen da rum, das Cashback, was lohnt sich mehr, jetzt auf dem Zeitmarkt irgendwas zu kaufen oder das Cashback mitzunehmen und solche Spielchen. Ja, es ist echt...
Es ist gefährlich, finde ich, schon ein bisschen.
Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr extrem geworden, oder? Es war in den Vorjahren noch nicht so heftig, dass die Plattformen jetzt versuchen, gegenseitig mit ihren Cashbacks zu überbieten. Gerade jetzt im November zum Black Friday, Dezember, ist ja enorm, was da in der Tabelle aktuell bei mir ist. Krass.
Es wird auch eins meiner Themen im Jahresrückblick sein. Das Thema Nummer 2 wird sein, Cashback oder Cashback. Weil es ist halt, ich finde auch, es gibt keine Woche, das gab keine Woche, wo nicht eine neue Plattform, also nicht eine neue, sondern eine andere Plattform gekommen ist mit einer Aktion. Dividum Investment auf Triple Dragon oder, keine Ahnung, Ventus Weihnachten, Devon, Schlag mich tot und Astera hier wieder. Ne? Also jeder hat gebimmelt und gerappelt. Hier gibt's Cashback, hier gibt's Cashback. Also war schon schlimm. Sogar Mintos kam jetzt wieder damit, ne?
Ja. Ja, gerade wo du sagst, mich hat auch eine Plattform angeschrieben. Den Namen nenne ich jetzt nicht, aber die haben mich halt gefragt. Also bei, die tun halt ganz viel und sind sich bewusst, dass sie eigentlich alles richtig machen. Aber trotzdem läuft es mit dem Funding nicht so richtig von den Geldern, die reinkommen. Und die wollten von mir wissen, woran das liegt. Und da habe ich denen auch noch meine Cashback-Tabelle geschickt, weil die bieten sowas nämlich nicht an oder nur sehr, sehr selten und nur sehr, sehr gering. Und dann habe ich halt gesagt, da habt ihr den Grund.
Das ist das Warum? Ding, ja.
Ja, weil für die müssen sich halt gegenseitig überbieten. Und wenn da halt so eine Plattform dabei ist, die, keine Ahnung, 7 oder 8% Cashback in dem Monat bietet, dann fließen halt einfach die meisten Funds dahin. Das ist halt dieses Jahr so.
Ja, solange es zumindest mal keine unguten Vibes gibt.
Ja, genau, selbst dann.
Selbst dann
fließt ja noch Geld hin. Ne?
Ja, richtig. Gut,
gut dann, jetzt bin ich dran, ja?
Achso, ja, mach du weiter, klar.
Genau. Dann habe ich noch eine unbekannte Frage. Wann implodiert Ventus Energy?
Zu Ventus habe ich auch noch eine Frage für dich. Okay. Ja, also ich hoffe ja, dass es gar nicht implodiert. Also aktuell, ja, die Situation finde ich etwas angespannter als vor 3 Monaten. Andererseits finde ich, hat Ventus alles erstmal getan, was man so tun sollte in so einer Situation. Ne? Externen beauftragen, um das Ganze zu klären, sich den Fragen stellen. Ja, passt eigentlich soweit. Ja, und ich finde schon, die Fragen sollten aufgeklärt werden. Also ein paar Sachen sind hier durchaus erklärungswürdig.
Mhm. Ich habe gesehen, die haben schon sogar nachgebessert. Also es wurde, glaube ich, in diesem Bericht angemeckert, dass die Transaktion von irgendwie Dritten oder so, ich weiß nicht genau, ich kriege es nicht zusammen, was da angemeckert wurde. Naja, auf jeden Fall haben die das in den Projektsteckbriefen schon ein bisschen detaillierter ausgeführt und da wird wohl auch noch mehr kommen. Also sie nehmen sich der Kritik an und ja, mal gucken, was da so passiert.
Genau, zu Ventus fragt nämlich Romo noch dich nach. Hat die KI als schwere Frage betitelt, Lars, also muss ich jetzt anstrengen. Ventus Energy, meinst du, dass Yannis Ventus benutzt, um die Investoren für den eigenen Gewinn auszupressen?
Tja, also das glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht. Also das Coole an dem Yannis ist ja, also ich kenne ihn ja auch schon seit den Anfängen von Crowdesto auch schon viele, viele Jahre. Der hat sich ja nie versteckt. Also Betrüger und Scammer, die verstecken sich für gewöhnlich oder versuchen irgendwas zu verheimlichen, so wie bei Groupier, die sind ja alle weg.
Ja.
Von der Bildfläche verschwunden, aber der ist ja immer da geblieben. Jetzt heutzutage gibt es sogar wieder Interviews. Ich glaube nicht, nee. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr guter Geschäftsmann. Auch schon in der Vergangenheit gewesen. Hat sicherlich Fehler gemacht, aus denen er wahrscheinlich gelernt hat. Aber dass er jetzt die Privatinvestoren ausnutzt oder auspresst, glaube ich persönlich nicht, aber ich kann natürlich auch falsch liegen. Würde mich aber sehr wundern.
Ja. Willst du noch eine Ventus-Frage gleich beantworten? Weil die Community interessiert natürlich das Thema ganz stark. Und die Frage kommt von Hannes. Was müsste bei Ventus Anfang 2026 passieren, dass du dein Invest reduzierst oder stark abbaust?
Ja, das ist eine interessante Frage. Was müsste passieren? Also es müsste mehrere Anzeichen, glaube ich, geben, dass irgendwas schief läuft. Und zwar auch Anzeichen, die wirklich, wirklich belegbar sind. Ja, aber ja, die müsste es halt erstmal geben. Oder es müsste auch was geben, wo man jetzt sagt, okay, die Kraftwerke laufen jetzt schlecht. Zum Beispiel wurden ja viele Hoffnungen jetzt auf den Winter gesetzt, wenn ich jetzt sehen würde, die Einnahmen, die reichen bei weitem nicht aus, um da irgendwas zu decken. Dann würde ich mir vielleicht Gedanken machen, um das zu reduzieren, den Early Exit vielleicht nehmen. Ja, aber also da müsste schon irgendwas Fundamentales passieren, was wirklich auch jeder sehen kann. Aber so richtig auf diesen, jetzt nur von diesem Bericht, den wir da jetzt schon mehrfach angesprochen haben, auch, glaube ich jetzt, ja, da würde ich jetzt erstmal nichts machen.
Und vor allem, wenn alle das sehen können, dann will ich halt auch mal sehen, was der Early Exit dann macht, ne?
Naja, klar, also die Kunst beim Early Exit ist halt wirklich früh da zu sein, aber das Gute ist ja, also wenn ich jetzt auf mein Portfolio schaue, dass ich halt wirklich gute Kredite habe. Also ich glaube, ich habe 1/16er, 2/17er und sonst alles 18er. Das sind, glaube ich, 80% meines Portfolios. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich relativ schnell loswerden und die könnte ich auch alle über die Exit schon abstoßen. Aber da muss ich mir hoffentlich keine Gedanken drüber machen.
Ja, also für mich wäre das so ein Punkt, wenn zum Beispiel das Audit mehrfach verschoben werden würde. Also wenn das so, keine Ahnung, wenn das irgendwie im Mai immer noch nichts da wäre, ne? Dann würde ich schon auch anfangen, mir schwer Gedanken zu machen, ob das noch ein passendes Investment ist.
Was vielleicht noch ein Punkt für mich wäre, also ich habe halt viel Kontakt zu Management, gerade zu dem Henrys. Wenn der jetzt zum Beispiel gehen würde, dann würde ich mir auch Gedanken machen.
Ja.
Das wäre auch kein gutes Zeichen. Das wäre auch noch so ein Punkt, der für mich sehr, 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 sehr tragend wäre. Für andere vielleicht nicht, aber für mich glaube ich schon.
Das kennen wir ja auch von anderen Plattformen, dass auf einmal der CEO ausgetauscht wurde und dann ging es nicht mehr lang.
Genau. Ansonsten haben wir noch Gründe. Was fällt dir noch ein? Was wäre noch irgendwas?
Ermittlungen wäre vielleicht noch so ein Punkt. Also ernsthafte Ermittlungen, Hausdurchsuchungen, keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, ja, ist schwierig. Ich meine, wenn wir jetzt Ventus glauben, dass hier eine Black, wir haben es Black PR-Aktion läuft, dann kann man natürlich sowas auch steuern oder halt zumindest mal antriggern. Ne? Eine Anzeige ist schnell gemacht. Daher, ja, schwierig, aber natürlich, also ganz, ganz unentspannt ist die Situation nicht.
Ich versuche gerade zu überlegen, was noch so ein Fall wäre. Also ich glaube, das ganze regulatorische Thema, also das ist ja aus so einer Lücke aufgebaut, die man gefunden hat, wo ja jetzt auch andere Companies reinspringen und das versuchen, über diese estnische OÜ dann für die eigene Gruppe Gelder zu raisen. Und ich glaube, wenn der estnische Regulator sagt, das ist irgendwie doch nicht so cool, das wollen wir jetzt doch nicht mehr. Ich glaube, Ventus wird da einen Ausweg finden, aber ich denke, das wäre dann auch ein Grund für mich zu sagen, nee, das baue ich hier lieber wieder ab. Also nicht komplett, aber ich würde dann zumindest anfangen zu reduzieren, weil mir dann das Risiko von diesem im Hintergrund Rumgemauschel, um irgendwas anderes zu finden, dann glaube ich doch zu hoch wäre. Das wäre auch nochmal ein Grund, wo ich sagen müsste, okay, dann würde ich nicht beenden, aber zumindest doch reduzieren. Mhm. Aber dann verliere ich natürlich den Founder-Bonus. Also da muss ich dann nochmal gucken.
Du kannst ja zumindest mal die 10.000 abbauen dann.
Ja, das geht, genau.
Ja, klar. Also ich meine, das ist halt immer, das muss man, glaube ich, bei jeder Plattform, also bei so einer natürlich noch viel mehr, aber das muss man halt bei jeder Plattform da auf dem Laufenden bleiben und genau hingucken, wie sie sich weiterentwickeln und was sich verändert.
Hm.
Das hast du halt immer. Da wir noch über Plattformen reden konkret, du wurdest noch zum Thema FFForest, du hast zwar schon beantwortet, aber du kannst vielleicht auf die konkrete Frage vom Stefan antworten. Ich bin mir bei FFForest etwas unsicher, was das Risiko betrifft. Wie schätzt du das Risiko ein?
Ich glaube schon relativ hoch. Gerade auch, weil das, wenn wir jetzt beim regulatorischen bleiben, auch so ein komisches Konstrukt ist. Die sind ja in Lettland, wo eigentlich alle Plattformen reguliert sind. Und die müssen das irgendwie nicht. Die haben zwar eine Bestätigung, auch wieder von der Anwaltskanzlei und ich glaube auch vom Regulator selbst, dass sie das alles dürfen. Aber das ist auf jeden Fall so ein Risiko, wo ich sagen würde, oh, da muss man den Blick behalten und aufpassen. Ansonsten ist es definitiv, ja, eine Hochrisikoplattform. Also wenn er sich da nicht gut fühlt, dann auf gar keinen Fall nutzen oder halt den Ausstieg nutzen. Also ich weiß auch nicht, ob das bei mir eine langfristige Position ist, weiß ich nicht. Also es kommt auch sehr darauf an, wie die sich machen, ob die alles umsetzen, was sie versprochen haben. Aber ein bisschen was passiert auf der Plattform. Aber jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, den ganzen WLS-Plattformen, was da so passiert in den Telegram-Gruppen, da sehe ich doch im Vergleich relativ wenig bei FFForest.
Ja, sehr ruhig.
Ja, vielleicht muss man auch nicht viel machen, keine Ahnung. Vielleicht gibt das Geschäftsmodell nicht her. Aber da würde ich mir schon ein bisschen mehr Aktivität wünschen.
Ja, ich meine, die müssen vermutlich halt auch eine kritische Größe erreichen, damit es überhaupt funktioniert, dass Sachen zusammenführen und bewirtschaften und so. Ne? Mit drei Waldflächen kriegen die halt eh nichts gebuppt.
Ja, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, die haben auch schon viel mehr eingesammelt, als sie eigentlich bräuchten.
Okay.
Ich glaube, der erste Monat, der war relativ erfolgreich. Von daher weiß ich nicht. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht.
Ist aber spannend, ne? Heute kam die Nachricht von Debitum Investments, die einen anderen Frost-Menschen wieder rangezogen haben, der sich fast genauso liest, oder?
Irgendwas. Ich habe Baltic Terra oder so heißen die.
Ja, genau.
Ich habe die Meldung gesehen, aber ich habe mir den Kreditgeber noch nicht angeguckt. Aber ja, war irgendwas mit Land und Forst, ne?
Es war mit Land und Forst und damit zusammenführen, optimieren und so. Also auch so. Und es war von der Rendite her nicht ganz so satt. Aber ich meine auch 12-13%, also auch wieder ordentlich, ne?
Ja, aber wo wir bei der Rendite sind, ich meine, man muss auch sagen, ich meine 18% plus Cashback plus Anmeldebonus, das gibt's halt einfach auch nicht ohne Risiko. Also.
Ja, wird's auch nicht, also wenn das Ganze funktioniert, wird's es auch nicht lang geben.
Nee, wurde ja auch schon angekündigt. Also ich glaube, diese Cashback-Aktion, die ist sowieso nur einmalig, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ansonsten werden die auch mit den, also gerade wenn ich höre, die haben schon mehr eingesammelt, als sie eigentlich bräuchten, dann wird es mit Sicherheit mit den Zinsen runtergehen. Also alle, die jetzt dabei sind, die können das natürlich jetzt ausnutzen und dann irgendwann aussteigen, wenn sie möchten oder halt auch nicht oder weitermachen. Aber diese 18% da halt so lange im Portfolio behalten, wie es denn geht. Aber ich glaube, das werden wir bei Zeiten nicht mehr sehen.
Ja. Hast du noch Fragen an mich? Ansonsten habe ich noch welche für dich.
Ich hätte noch eine für dich und zwar, was müsste passieren, damit du deinen Blog beendest? Auch eine unbekannte Person.
Also der Spaßfaktor müsste ins Bodenlose stürzen. Ich will gar nicht sagen, dass es immer Spaß macht, ab und an macht es Spaß. Mir macht ja das Video-Thema fast mehr Spaß mittlerweile, muss ich ja zugeben. Hätte ich nie gedacht, aber das ist so. Und was vielleicht auch ein Grund wäre, wenn tatsächlich irgendwie das Ganze zum Stress ausartet, das heißt, ich werde in Grund und Boden verklagt oder sonst irgendwie was, dann würde ich vielleicht auch sagen, könnt mich alle mal.
Mhm. Okay, also zum Beispiel ein Investment fällt aus und Anleger sind sauer und wollen ja einen Karren pissen.
Weiß ich gar nicht, ob das die Anleger, ja, das kann, könnte natürlich auch sein, dass Anleger mich verklagen. Das, ja, kann natürlich passieren. Da kann man ja noch so oft sagen, dass wir ja keine Beratung oder noch sonst was machen. Verklagen kann man ja grundsätzlich erstmal jeden, ob das zu Erfolg führt oder nicht. Das wäre ja, heißt ja nichts, ne? Aber es wäre trotzdem schon mal ärgerlich, weil es halt einfach Zeit, Energie und Geld kosten würde und mich dann auch stressen wird. Und was könnte ich aber auch irgendwie, du könntest mich ja verklagen, Lars, ne? Weil ich irgendwie deine Linkstruktur aufgegriffen habe und genauso Links mache, könntest du mich ja auch verklagen. Also es könnte ja auch ein Konkurrent sein, der mich verklagt, wird mich auch stressen oder eine Verbraucherzentrale oder wer auch immer, ne?
Und deswegen hast du ja, glaube ich, auch die gleiche Rechtsschutz wie ich. Also von daher
ja, sind wir genau.
Da auch ganz gut abgesichert.
Zumindest mal hier Online-Rechtsschutz für solche Themen. Also hier, die Blogger-Kollegen, lasst sein. Es verdienen nur die Anwälte Geld. Und keiner hat Bock auf deinen Stress. Echt nicht. Also ich nicht. So, an dich habe ich noch...
Du musst ja tatsächlich auch einmal schon die Rechtsschutz einsetzen. Also jetzt nicht unter Wettbewerb, aber irgendwer hat halt irgendwelche Fotos von 2016 bei mir auf dem Blog mal gefunden. Oder im Facebook-Profil, glaube ich. Und ja, das war... Aber auf jeden Fall konnte ich da zumindest mal sehen, wie die arbeiten. Das war schon ganz cool, sowas zu haben. Wettbewerbsrecht ist noch was anderes. Da wäre es natürlich auch ganz, ganz nett, wenn man einfach nur sieht, was passiert. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, braucht man halt auch echt nicht.
Nee, also vor allem in meinen Dimensionen, wie ich damit Geld verdiene, da ist es halt in keiner Relation dann auch, ne? Also ich meine, wenn ich mir dann überlege, ich würde dann Stunden für so eine Anwaltsgeschichte oder für einen Anwalt dann auch einen Haufen Geld bezahlen, dann wäre ja meine Einnahmen von einem Jahr weg. Einfach so, für nichts. Und deswegen, nee, brauche ich nicht.
Aber hier muss man auch mal, glaube ich, für die P2P-Blogger so ein bisschen eine Lanze brechen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige, die da überhaupt irgendwie verklagen würden. Also ich glaube, da sind alle, die meisten sehr, sehr freundlich untereinander. Gehe ich da ja auch nicht davon aus.
Solche Storys hat mir ja aus der Aktienwelt gehört, ne? Irgendwie, keine Ahnung.
Ja,
genau. Da gab es immer lustige Geschichten.
Da ist das gefühlt am Alltag schon, ne?
Krass, ja. So, ich habe noch die Frage an dich, Lars. Du hast in deinen Anfängertipps Mentors sehr positiv bewertet, es sei stärker als je zuvor oder so ähnlich. Dabei ziehen gerade viele in der Community wegen der sinkenden Zinsen Geld ab. Wie passt das zusammen?
Naja, also der Grund, warum, glaube ich, aktuell die Zinsen sinken, ist ja, glaube ich, der Rückkauf von Living. Die haben ja, glaube ich, weiß ich gar nicht, wie viel Millionen zurückgekauft. Hast du die Zahl im Kopf? Das sind, glaube ich, über 100 oder insgesamt.
Ja, also mindestens zweistellige Millionenbetrag. Nur Living, es war ja auch Delphin, es waren ja ganz viele, die zurückgekauft wurden. Das ist einfach so ein Wegbruchbrechen von gefühlt drei Kreditgebern.
Ja, genau. Was ich aber sagen will, also diese Phasen von niedrigen Zinsen, die gab es halt in der Vergangenheit immer. Und das ist jetzt nicht kein schlechtes Zeichen für die Plattform selbst. Aber deswegen sollte man gerade bei Mintos eigentlich trotzdem dabei bleiben und einfach warten, bis diese Phase vorbei ist. Es gibt sicher auch wieder andere Phasen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es bei dir im Portfolio hast oder im Account, aber bei mir haben sie jetzt eine personalisierte Cashback-Kampagne gerade für die Kredite, weil die jetzt einfach gerade wahrscheinlich Probleme haben, die ganzen Notes da irgendwie zu finanzieren. Deswegen glaube ich, dass wir tatsächlich in Zukunft wieder ein bisschen steigende Zinsen sehen werden, weil es einfach jetzt so niedrig nicht bleiben kann, weil das einfach dann für die meisten uninteressant ist und wahrscheinlich wird dann auch Mintos an die Kreditgeber herantreten und sagen, ey, ihr müsst einfach die Zinsen erhöhen, ansonsten seid ihr einfach uninteressant. Und gerade für Anfänger finde ich die Plattform nach wie vor super, weil man halt alles machen kann. Also du kannst automatisch investieren, komplett automatisch, sodass du gar nichts machen musst oder halbautomatisch oder manuell. Du kannst so viele Anlageklassen nutzen.
Zweitmarkt Erfahrung machen, also Finger verbrennen auf dem Zweitmarkt. Das ist eigentlich alles möglich, denke ich auch. Ja. Und es heißt ja nicht, dass du die positive Bewertung ist ja nicht unbedingt jetzt auf die Rendite, was man erwirtschaften kann. Nee. Ne? Sondern das Gesamtpaket. Und das ist halt einfach positiv für Mintos, das muss man schon sagen. Und ja, ich habe auch Geld abgezogen, so ist nicht.
Naja, ist auch okay. Aber ich bin ja so lange bei Mintos dabei, ich war einer von den ersten 3000 Anlegern, glaube ich. Und mittlerweile sind wir ja bei über einer halben Million. Oder haben es weniger? Nee, das ist schon eine halbe Million, ne?
Ja.
Also die Plattform hat sich echt gemacht in den letzten Jahren. Ist jetzt reguliert, so viele Anlageklassen, was man da machen kann, ist ja echt ganz cool geworden. Deswegen wird es auch, glaube ich, immer ein Teil meines Portfolios bleiben.
Für die Anleihen gibt es übrigens auch die 1%. Die kriegst du auch für die Anleihen. Also nicht nur für die Kredite. Ja. Also auf da sind jetzt...
Das Thema habe ich ja für mich beendet, Anleihen und Immobilien auch. Ich will mich jetzt einfach nur auf die Kredite konzentrieren, da fühle ich mich zu Hause und den Rest ist, ja, das Anleihenthema gerade ist es irgendwie, weiß ich nicht, so dröge, weiß ja, bin ich eh nicht so ein großer Fan
von. Ja, so langweilig, das schläfst du immer ein, ich weiß nicht was. Kannst du mir ein Video angucken, hab's ganz kurz und knackig gemacht, extra für dich, Lars.
Ja, heute kann man sich das ja alles für eine KI in 10 Sekunden zusammenfassen lassen, wenn man möchte, wenn man es wirklich ganz eilig hat.
Super. So, eine habe ich noch, Lars, und zwar...
Erzähl.
Wie KI, mein Gott, haben wir Übergänge heute. KI, wie denkst du, wird sich die KI auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf Konsum- und P2P-Kredite 2026 und 2027 auswirken? Vanilla Sky will das von dir wissen.
Wow. Ja, der Übergang war jetzt aber gar nicht geplant mit der KI. Das ist einfach nur Zufall. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also kann ich kurz halten. Woher soll ich das wissen? Hast du eine Idee?
Ja, nee, also da auf den Arbeitsmarkt 2026, 27, ob dich KI schon so massiv 2026, 27 auswirkt. Im Moment erscheint mir das eher so als vorgeschobenes Thema. Wir stellen wegen KI weniger ein. Dabei gibt es halt andere Punkte, warum weniger eingestellt wird. Auswirkungen wird sich die KI auf jeden Fall auf den Arbeitsmarkt haben. Wann und wie stark, finde ich auch schwierig. Ich meine, ich sehe es in meinem Arbeitsumfeld, es wird genutzt, es kommt relativ wenig Sinnvolles raus bei manchen Sachen. Bei anderen sieht es ganz okay aus. Wenn ich sie nutze, kommt auch ab und an was Sinnvolles raus. Manchmal nicht, Lars, ne? Du kennst das Video. In meinem Jahresrückblick werde ich ein bisschen was davon verwenden. Also ja, also manches taugt nicht, aber es wird auf jeden Fall beeinflussen. Und ob sich es auf die Kredite auswirkt. Also wir haben ja mal im Interview im 10 in 10, war das Twine, oder? Der CEO gehabt, der so begeistert war, wie die KI eben positiv als ein Instrument genutzt werden kann, um Kredite einzutreiben. Das fand ich ganz spannend, ne? Dass der die Leute anruft, die KI, und sie so lange belabert, bis sie endlich bezahlen und sich auch nicht abwimmeln lässt und das auch noch im lokalen Lettischen oder was auch immer, was das für ein Dialekt war. Also das fand ich richtig cool, ja.
Ja, das war Viainvest, war das.
Viainvest, okay, ja.
Also ich halt so ein bisschen sehe im Alltag, also gerade so, wenn ich mir einige Freelancer-Jobs so anschaue, so irgendwie Übersetzer oder sowas, das ist ja komplett überflüssig. Also ich kann mir ja alles von der KI übersetzen lassen. Weiß ich nicht, das wäre sowas, wo ich denken würde, okay, wofür genau braucht man das noch, wenn man halt KI hat? Und teilweise ist es wirklich so gut, dass man auch kaum noch nacharbeiten muss. Das ist schon echt gut gemacht.
Genau, es kommt auf die Qualität an, wenn du Verträge übersetzt, wirst immer noch jemanden haben wollen, der einmal drüber guckt, ne? Aber halt drüber guckt und nicht komplett übersetzt. Ne?
Ja, genau.
Ja, ich auch.
Aber für einige Aufgaben ist es wirklich ganz cool, ja, glaube ich schon. Aber wer weiß, wie sich das alles auswirken wird. Ich glaube, da stehen wir noch sehr, sehr am Anfang. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wo wir angefangen haben mit KI, das war Ende 2024, glaube ich, ist so das Thema aufgekommen. Und wo wir ja heute alleine schon stehen, und da bin ich mal gespannt, wo es nächstes Jahr um diese Zeit so ist. Alleine schon mit den ganzen KI-Versionen. Ist echt eine spannende Zeit. Bin ich froh, dass ich die miterleben darf. Und auch wie unsere Kinder das einsetzen, ist ja auch interessant. Wenn ich sehe, wie mein Sohn das einsetzt und meine Tochter, die wird ja komplett mit KI aufwachsen. Die ist ja jetzt gerade anderthalb. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer für sie dann. Bin ich echt gespannt drauf.
Also meiner hasst es, mein Sohn. Der findet es total ätzend.
Ja, dann wird er so wohl abgehängt werden.
Ja, er findet das hier, also was Musik und Kunst angeht, findet das eine Katastrophe. Aber wir sind ja hier kein Literatur- und Philosophie- und Kunst-Podcast, von daher für uns Investoren ist super.
Genau, man muss halt einfach dranbleiben auch an der Entwicklung. Also du kannst es nicht ignorieren, ja, und nicht sagen, nee, benutze ich nicht. Ja, nö, das wäre eine schlechte Idee, glaube ich. Ich
benutze es auch häufig, genau. Gut, damit sind wir. Moment, lass mich nochmal gucken, dass ich nichts verpasst habe. Damit sollten wir durch sein. Mensch, das hat ja nur eine gute Stunde gedauert. Prima. Danke für die vielen Fragen.
Fast.
Danke, danke.
Ja, besten Dank.
Wir haben es nicht ganz durchgezogen mit der Minute auf die Uhr gucken, aber ich glaube, wir waren nie so viel länger, Lars, oder?
Ja, stimmt. Das haben wir leider auf dem Weg des Plaudern vergessen, merke ich auch gerade. Ich habe es versucht, aber es hat mich anfangs auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, hat man vielleicht gemerkt.
Ja.
Ja.
Ich glaube, davon lebt ja auch unser Podcast, dass wir plaudern, oder? Und ab und an mal uns verlieren und wiederfinden.
Genau. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich kein CEO bin und diesen ganzen Scheiß mal beantworten muss in unter einer Minute.
Ja. Was wir noch machen wollten, ganz kurz, unser P2P-Jahr. Du hast es schon angekündigt, dann haue ich auch noch schnell meine Zahlen raus. Also es war ja wirklich ein unglaubliches Jahr, also für was die Rendite angeht und überhaupt, wie es so lief. Ne? Ich sage nur Cashback, 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 Cashback. Ich bin nämlich tatsächlich auf ganz knapp 13% gekommen aufs Jahr Rendite und 14.500 Euro Zinsen und habe mein Portfolio in dem Jahr um 50.000 aufgestockt.
Und das ist doch schon ganz nett, ja?
Ja. Ja, also verdoppelt seit 2024. Ja. Also daher, genau. Ja, weitergehen, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich noch so massiv wächst. Ne? Also 150.000 will natürlich drin haben bald, aber ja, es muss in Relation bleiben. Aber schauen wir mal, wenn das nächste Jahr auch wieder so spannend wird, wäre es ja auch fatal, nicht genug, also nicht viel Geld in P2P zu haben, dann wird man sich ja ärgern.
Ich glaube fast, es wird so weitergehen, wenn ich sehe diesen Inflow an neuen Plattformen, der jetzt auf uns hereinbricht in den nächsten Monaten. Also da wird, glaube ich, einiges kommen. Einiges sehen wir ja auch schon. Also wir kriegen ja diese Mails von dem Affiliate-Netzwerk. Mhm. Das sind, glaube ich, auch schon 2, 3 neue Plattformen, die, glaube ich, jetzt noch nicht so großartig rumgegangen sind. Aber ich glaube, da wird noch so einiges kommen im nächsten Jahr. wo man sicherlich ein bisschen abkassieren kann.
Und da ist hoffentlich die alte Regel, die ich mal aufgestellt habe, die bisher gehalten hat, siehe MacLear, ne? Neue Plattformen müssen erstmal gut funktionieren und vernünftige Kredite raushauen und ordentliche Cashbacks zahlen. Schauen wir mal, ich hoffe, dass die Regel weiterträgt, denn dann werde ich das nämlich auch so machen, bei neuen Plattformen zumindest spürbar dabei zu sein, um eben den Anfang, so wie FFV, das haben wir ja gerade gehabt eben, um eben die 18+4% oder was das jetzt waren, mitzunehmen und dann halt zu schauen, will ich drinbleiben oder wird mir das Ganze doch suspekt und ich steige halt aus und komme dann mit ordentlich Gewinn raus.
Ja, wichtig ist halt auch immer, dass du es dir leisten kannst am Ende. Und aber ich finde eigentlich ganz cool, bei diesen neuen Plattformen auch einfach dabei zu sein, weil wenn man immer nur von außen drauf schaut,
ja,
dann sieht man auch einfach nicht so viel. Man kriegt nicht so viel Mails, man setzt sich nicht damit auseinander und natürlich kann man einfach sagen, ja, nee, ist scheiße, ist unseriös, investiere ich nicht, aber dann, na, weiß ich nicht, dann lässt halt auch manchmal viele Vorteile einfach auf der Straße liegen. Und gerade MacLear, da war ich jetzt auch von Anfang an dabei, zwar nur mit diesem Las Vegas Portfolio, aber jeder, der da von Anfang an groß eingestiegen ist und dann irgendwann wieder raus, der hat halt, ja, eine gute Rendite gebracht. Und kann das theoretisch auch noch heute machen, aber heute sind halt die Nebengeräusche viel, viel stärker als damals.
Richtig, damals wir haben uns ja die allerersten Projekte auch angeschaut, also was ist angeschaut, aber zumindest mal auf dem Papier genauer angeschaut. Und da haben sie sich auch richtig Mühe gegeben, die gab es, die Firmen. Aber im Moment gibt es ja da eher Zweifel dran, ob die Projekte alle so sind, wie sie präsentiert werden.
Ja, das könnte übrigens auch für 2026 echt ein Showstopper auch für die ganze Industrie werden, wenn so eine Plattform, also die haben jetzt echt schon eine relevante Größe, wo man sagen muss, okay, das wird wahrscheinlich das Vertrauen der gesamten Branche schädigen, wenn sowas mal irgendwie abrauchen würde. Hoffen wir nicht, aber ganz ausschließen kann man es nicht.
Ich weiß nicht, manchmal ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass so eine Reinigung wieder durchgeführt wird, ne? Also
ja, das durchaus, ja.
Sieht man ja auch, ich glaube, manche überheben sich da auch ganz schnell, wenn wir jetzt unsere Fragen angucken, mit 100.000 in P2P gehebelt reinhauen. Ja, wenn ich das jetzt mir vorstelle, ich hätte die jetzt in MacLear drin liegen, müsste jetzt noch 12 Monate warten. Ich weiß nicht, ob ich so ruhig schlafen würde.
Ja. Ja, genau. Ja, kann passieren. Genau, also immer auf das eigene Vermögen achten und schauen, ob man sich's wirklich leisten kann. Nicht jede Cashback-Aktion vielleicht mitnehmen. Auch mal einfach 5 gerade sein lassen.
Prima. Und damit würde ich sagen, können wir doch 2025 finalisieren, Lars, oder?
Ja, ich würde sagen, das war's.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns alle zugehört habt, bis hier noch uns gelauscht habt und treu wart und hoffentlich dann nächstes Jahr weiterhin dabei seid.
Genau, danke auch von mir. Hoffentlich schaffen wir es dieses Jahr wieder ein bisschen öfter mit dem P2P-Café. Dieses Jahr waren es, glaube ich, ein bisschen weniger Folgen.
Ja.
Zur zweiten Jahreshälfte haben wir auf jeden Fall deutlich nachgelassen, weil wir auch beide ziemlich eingespannt waren. Ich hoffe, nächstes Jahr schaffen wir wieder ein paar mehr Folgen als dieses Jahr.
Genau, nachdem ihr uns jetzt den Freibrief gegeben habt, dass wir mehr Ten in Tens machen können.
Ah ja, ja, stimmt, genau. Willst du da gerade noch drüber berichten, ja?
Ja, wir haben ja noch eine Umfrage dran gehängt und die Fragen, jetzt konnten uns nicht nur Fragen stellen, sondern wir haben noch zwei, beim Lars, glaube ich, war eine klitzekleine Frage eingebaut, wie es halt euch das Café gefällt. Da gab es Lob, das finde ich natürlich schön. Eine Jule oder 6 gab, finde ich natürlich spannend. Also wenn das so schlimm ist für dieses P2P-Café, warum stellst du dann Lars eine Frage, die wir im P2P-Café beantworten? Aber hey, ich muss nicht alles verstehen, aber nee, es gab viel mehr Lob als Gemeckerer. Ne? Wir haben 10 Einsen bekommen, 2 Zweien und eine 3. Und wir haben vor allem als Antwort bekommen, wir sollen nicht weniger Ten-Tens machen, was wir ja eigentlich gedacht haben, dass wir vielleicht da fast zu viel davon haben, sondern wir sollen mehr Ten-Tens machen. Und 70% die Antwort haben, sagen, wir sollen mehr Ten-Tens machen. Okay, gucken wir mal. Das können wir aufgreifen. Das ist zwar auch viel Arbeit, aber irgendwie ist es planbarer und fast einfacher, muss ich sagen, wie die Gästegeschichte. Weil mit Gästen, bis wir jemanden haben und dann muss man einen Termin finden, ist gar nicht so einfach immer, muss ich zugeben.
Das ist halt auch immer eine Überraschung. Ja. Man kennt ja den Gast vorher nicht und weiß ja auch nicht, ja, wie lang wird das, wie verhält er sich, wie viel redet der, ist das Interview gut, ist das Interview schlecht.
Genau.
Ja,
10 Minuten sind wir fertig, ne?
Ja, das ist zumindest der Optimalfall. Und da stehen natürlich auch die Plattformen auch Schlange. Übrigens, zu deiner Bewertung gerade, kann es natürlich auch sein, dass derjenige, der die 6 gegeben hat, vielleicht die Skala falsch verstanden hat. Vielleicht dachte der 6 ist gut und 1 ist schlecht.
Ja, genau. Und dann stellen wir das mal. Du als alter Optimist machst das jetzt so rum. Genau, dann mache ich das jetzt auch so. Danke für die hohe Punktzahl.
Genau.
Ich würde sagen, in dem Sinne, kommt gut rüber ins nächste Jahr. Bleibt uns treu. Bis dahin. Ciao, ciao.
Alles Gute und schönes neues Jahr. Bis denn.